Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Kein Wumms ohne Haaland und hinten offen wie ein Scheunentor. Die Probleme des BVB vor dem Champions-League-Abend.
Wir blicken auf die Scheichschlacht in der Champions League.
Frank Ulrich hat Maßen verhindert und will nun dem Sport im Bundestag Gehör verschaffen.
Da sind sie, unsere Themen, die Stand jetzt am heutigen Dienstag das Zeug zum Tagesgespräch haben. Dazu gibt's wie immer Top und Flop und ein Ereignis des heutigen Tages in der Sportgeschichte. Ja, und da geht's heute um Motorsport im weiteren Sinne.
Guten Morgen also zu Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages. Wie ihr hört, auch heute tolle Themen mit dabei in Zusammenarbeit mit dem Sportinformationsdienst SID. Ich bin Andreas Wurm.
Und ich bin Malte Asmus. Herzlich willkommen auch von mir am Internationalen Tag des Rechts auf Wissen. Und dieser Feiertag, der fällt kurioserweise zusammen mit dem Stell-eine-dumme-Frage-Tag in den USA.
Ja gut, aber das ist ja schon mal ein Quatschtag, denn es gibt keine dumme Fragen, muss man sagen, nur dumme Antworten, wie wir alle wissen, aber nicht bei uns, Stand jetzt jedenfalls nicht. Wir machen euch fit für euren Sporttag.
Stand jetzt aktuell.
Und da machen wir euch auch fit für die Champions League. Heute Abend spielt nämlich Borussia Dortmund dort gegen Sporting Lissabon.
Definitiv kein Gegner, vor dem der BVB wirklich Angst haben muss, in Angst erstarren sollte. Das hat das 1:5 von Sporting im ersten Spiel gegen Ajax auch gezeigt. Für einen BVB in Normalform und Bestbesetzung sind die Portugiesen definitiv zu packen.
Ja, aber genau da drückt ja der Schuh, denn in Bestbesetzung wird Dortmund sicherlich nicht auflaufen können. Also Stand jetzt zumindest, da fehlen Marco Reus und vor allem auch Erling Haaland, wie schon gegen Gladbach. Und was da dann am Ende dabei rauskam, als eben der Einleiter Reus und der Vollstrecker Haaland nicht mit dabei waren, ja, das hat den Dortmundern wieder schmerzhaft vor Augen geführt, was eben mit dem BVB ohne die Norweger los ist. Und das ist offenbar relativ wenig.
Ja, ein Tiger, der so verdammt zahnlos ist. Es ist nicht viel los, keine Durchschlagkraft. Es war zumindest gegen Gladbach war es so. Ohne Haaland ist der BVB wirklich nur die Hälfte wert. Das ist echt böse, das so zu sagen. Aber es ist einfach so. Wenn der keinen Treffer macht, dann macht's halt sonst keiner. Und die zweite Garde wird dann wohl gegen Sporting gefordert sein. Aber wer könnte Haaland und wer könnte auch Reus ersetzen?
Ja, Daniel Malen zum Beispiel, der hatte den BVB ja eigentlich verstärken sollen. Der war ja als Königstransfer vor der Saison bezeichnet worden. Aber der wirkt Stand jetzt nicht königlich, sondern eher ziemlich bürgerlich. Hat in 9 Einsätzen und 500 Minuten Spielzeit bisher weder ein Tor erzielt noch einen Assist geleistet. Und jetzt alle Verantwortung auf Youssoufa Moukoko mit seinen erst 16 Jahren dann dazu schieben, dem das aufzuheißen. Puh, da ist es auch sehr viel Verantwortung für den Jungen.
Ja, und kann man eigentlich auch so nicht machen. Also und so kann sich auch ein Verein ehrlicherweise ja auch nicht aufstellen auf dem Rücken eines 16-Jährigen. Aber vielleicht wird's bei Haaland ja doch noch eine kleine Wunderheilung geben. Also so ganz wollte zumindest Marco Rose ihn auf der PK, also der Pressekonferenz, noch nicht abschreiben.
Vielleicht hat er richtig gut geschlafen, gut gegessen, gut regeneriert und es geht dann doch schneller, müssen wir einfach gucken.
Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man ja auch, aber der BVB hat ja noch mehr Baustellen. Vorne kein Wumms, ja, und hinten, da drückt auch der Schuh. Defensive ziemlich wackelig, unsicher, schon 12 Gegentore in der Liga, nur Bochum, Fürth und Hertha haben Stand jetzt mehr Gegentore kassiert. Und das liegt bei Dortmund vor allem auch, ja, bei Problemen nach Standards. Da häufen sich die individuellen Patzer und auch nach Kontern des Gegners, da wird's auch jedes Mal extrem gefährlich. Also Hummels und Akanji sind vielleicht aber auch nicht mehr schnell genug im Liga-Vergleich.
Naja, außerdem muss man natürlich auch sagen, dass die Hintermannschaft vom BVB aufgrund vieler Verletzungen auch noch nicht wirklich eingespielt ist. Hummels war lange verletzt, Emre Can auch, Pongracic kam erst spät zur Mannschaft, das nutzten effiziente Gegner natürlich auch dann gnadenlos aus, muss man sagen. Mal hoffen, dass Sporting heute Abend nicht gelingt.
Top und Flop.
Unser Top des Tages sind die Basketballer der Hamburg Towers, denn die tun in der neuen Saison mehr für die Umwelt. Bei den Heimspielen der Towers werden Trinkbecher aus 100% recyceltem PET-Kunststoff zum Einsatz kommen und für nachhaltiges Basketballerlebnis sollen sie nach Gebrauch gesammelt, recycelt und wieder zu neuen Bechern verarbeitet werden. Das finden wir vorbildlich.
Und Flop des Tages ist, wenn eine Legende seinen Sport aufgeben muss, weil die Gesundheit nicht mehr mitmacht. Wie bei Hakuo, dem erfolgreichsten Sumo-Ringer der Geschichte. Der gebürtige Mongole, der muss jetzt mit 36 Jahren aufhören, weil seine Knieprobleme einfach nicht weniger werden wollen. Hakuo, der gewann in seiner Karriere 45 Turniere, 13 mehr als jeder andere Sumo-Ringer vor ihm. Insgesamt feierte er 1187 Siege.
Stand jetzt... aktuell.
Dann gucken wir nochmal in die Champions League. Da bestimmt ja noch ein weiteres Spiel heute Abend. Das Interesse der Massen, das zieht bestimmt einige Zuschauer vor die Empfangsgeräte. Fernsehsender oder Fernseher kann man ja nicht sagen, wird ja vor allem gestreamt. Paris Saint-Germain gegen Manchester City.
Ja, definitiv weggenommenes Finale.
Ja, wenn man es positiv verkaufen will, nennt man es so. Aber da gibt's ja noch diese kleine Nebenhandlung. Denn so interessant und reizvoll das Duell sportlich sein mag, sportpolitisch bleibt's äußerst fragwürdig.
Ja, Scheichschlacht nennen es die Kollegen vom Sportinformationsdienst, das Duell zweier Teams, die mit der Kohle nur so um sich schmeißen, denen die UEFA aber trotzdem mit dem Financial Fairplay nicht beigekommen ist, aber vielleicht auch nie wirklich beikommen wollte. Denn angesichts der Summen, die die beiden Clubs da alljährlich investieren, da fragt man sich ja schon, wie das mit den Regeln überhaupt übereinstimmen kann.
Ja, PSG hat seit der Übernahme durch Katar 2011 1,4 Milliarden Euro für Spielertransfers ausgegeben. Und wer die Summe jetzt schon hochfand, der wird bei City, was da seit 2008 investiert wurde, wahrscheinlich ganz vom Glauben abfallen. Unfassbare 2,1 Milliarden.
Da muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und vergleichen. Die Bayern haben im selben Zeitraum auch viel ausgegeben. Ja, seit 2011 784 Millionen beziehungsweise seit 2008 877 Millionen Euro. Es ist auch eine ganze Menge Geld, aber sie haben auch geerntet seitdem. Zweimal die Champions League gewonnen, PSG und City nix.
Ja, aber damit sich das jetzt aus deren Sicht endlich ändert, haben sie natürlich auch dieses Jahr wieder tief in die Geldschatulle gegriffen, trotz Corona. Ne? City holt Grealish für 117,5 Millionen. Tja, aber da muss man immerhin auch sagen, unerschöpflich sind die Mittel dann offenbar doch nicht, weil sie Grealish gekauft haben, fehlte dann am Ende das nötige Kleingeld, um sich auch noch Messi zu holen.
Ja, also da ist ja finanziell weich gefallen, muss man sagen, der Messi bei PSG. Auch wenn sportlich dann doch nicht so läuft im Star-Ensemble. Nur 1:1 gegen Brügge vor zwei Wochen und Messi in der heimischen Liga erst ausgewechselt, dann angeschlagen und stand jetzt nach drei Pflichtspielen noch ohne Torerfolg.
Läuft alles offenbar noch nicht so harmonisch wie erhofft, aber trotzdem, wenn man mal von den fragwürdigen Finanzdingen rund um dieses Spiel absieht, also sportlich reizvoll ist es schon, ne? Also der Finalist 2020 gegen den von 2021, Messi, Neymar, Mbappé, De Bruyne, Grealish, alle zusammen auf dem Spielfeld. Gundogan fällt leider aus, aber trotzdem nicht schlecht.
Ja, das muss man schon sagen, das klingt schon verdammt gut. Also mal gucken, wer da heute wen ausbremsen wird. Apropos, die UEFA will ja auch ein neues Instrumentarium nutzen, um PSG und City zu bremsen. Mit einer sogenannten oder vergleichbar einer Luxussteuer, die beim Überschreiten von Gehaltsobergrenzen dann zu leisten wäre. Na klar, würde ich dann auch als UEFA auch gerne einnehmen wollen. Glaubst du, das könnte helfen?
Ja, der UEFA hilft's bestimmt, gibt ein bisschen Geld, ne? Aber ganz ehrlich, so die Besitzer werden da ganz, ganz müde lächeln, ne? Da zaubert der Investor eben noch ein paar Geldbündel mehr hervor. Das Machtgefüge im europäischen Fußball, glaube ich nicht, dass sich da jetzt groß was ändern wird. Zumindest nicht zum Positiven, wird sich wahrscheinlich eher noch in die Richtung der Investorenclubs weiterhin verschieben, weil die einzigen sind, die dann eben auch ja die noch höheren Summen einfach stemmen können.
Heute in der Sportgeschichte.
Die Stadt Remagen am Rhein ist für einiges bekannt. Dank Hollywood vor allem natürlich für ihre Brücke, aber auch für einen besonderen Sohn der Stadt.
Ja, einen der legendärsten Rennfahrer aller Zeiten, Rudolf Caracciola, der heute vor 62 Jahren verstarb, den nannte der legendäre Mercedes-Rennleiter Alfred Neubauer mal den größten Rennfahrer von allen.
Neubauer muss es wissen oder er musste es wissen. Der arbeitet nicht nur mit Caracciola zusammen, sondern auch zum Beispiel mit Juan Manuel Fangio und Stirling Moss. Also wirklich den Besten der Besten, aus denen Caracciola aber herausstach.
Ja, mit seinen Erfolgen, da begründete Caracciola damals die Ära der Silberpfeile, holte in den 30er Jahren dreimal den EM-Titel.
Ja, damals gab es ja die Formel 1 noch nicht. Da war die EM so etwas wie die Königsklasse. Aber Caracciola konnte es nicht nur auf der Rennstrecke. Er gewann zum Beispiel auch als erster Nicht-Italiener Mille Miglia und dreimal die europäische Bergmeisterschaft.
Ja, und eines seiner größten Rennen fuhr er aber am 11. Juli 1926. Das war der erste große Preis von Deutschland. Der wurde damals auf der AWOS in Berlin ausgetragen. Und Caracciola, ja, den kannte man damals noch nicht so richtig, aber nach dem Rennen da schon. Da hat er nämlich richtig von sich reden gemacht, nachhaltig.
Auf der legendären AWOS, die jetzt ja auch gerade Geburtstag feiert, übrig geblieben ist nichts mehr von ihr, aber Caracciola, den kannte kein Mensch, hat zuvor als Verkäufer für Daimler-Benz gearbeitet und hatte sich mit viel Verhandlungsgeschick einen Sportwagen seiner Firma organisiert. Der Mercedes war als Werk damals gar nicht am Start. Er bekam dann trotzdem einen Rennwagen, ja, quasi vom Werk gestellt. Mhm,
aber irgendwas war mit der Karre nicht okay, denn gleich am Start, da verreckte als erstes mal der Motor. Sein Mechaniker musste anschieben, irgendwann sprang die Kiste dann doch an und Caracciola, ja, der fuhr dann erstmal dem 44-köpfigen Feld hinterher, musste es also von hinten aufrollen.
Ja, in einem wirklich wahnsinnigen Rennen, über 3 Stunden, bei intensivstem Regen, viele Unfälle, 2 Offizielle kamen dabei ums Leben und mit weiteren Defekten bei Caracciola. Der musste an einer Stelle des Rennens sogar stoppen und selbst, Achtung, eine Zündkerze tauschen. Er sprang dann wieder ins Cockpit, raste weiter und gewann am Ende sogar.
Das muss man sich mal vorstellen. Lewis Hamilton wechselt eine Zündkerze auf der Strecke.
Haben die Dinger eigentlich Zündkerzen?
Ich habe keine Ahnung. Naja, aber Caracciola, der konnte das und musste es und hat es auch dann am Ende gemacht. Und seine Karriere, die hat danach richtig Fahrt aufgenommen. Er wurde zum erfolgreichsten Rennfahrer vor dem Zweiten Weltkrieg. Ja, und er trug sich ein in die Geschichtsbücher des Motorsports.
Aber am 28. September 1959 starb er im Alter von nur 58 Jahren an den Folgen einer Leberzirrhose. Und zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2001 wurde ihm in Remagen dann ein Denkmal gesetzt.
Stand jetzt aktuell.
Sport und Politik trennen, das fordern ja immer wieder viele, aber wir haben es ja schon oft gesagt und auch praktisch hier schon bewiesen und erlebt. Man kann das nicht trennen.
Nee, und viele Ex-Sportler zieht's ja auch zu einer zweiten Karriere in die Politik. Turnlegende Eberhard Ginger zum Beispiel war lange Jahre Abgeordneter im Bundestag und auch nach dieser Bundestagswahl sitzen wieder 2 ehemalige Topsportler als Abgeordnete dort im Plenarsaal.
2 Olympiasieger sogar. Biathlon-Olympiasieger Frank Ulrich, der lange Jahre ja auch Bundestrainer war, der hat's für die SPD geschafft und Ex-Bahnradprofi Jens Lehmann für die CDU. Der sitzt da übrigens schon seit 2017 und angetreten war auch Claudia Pechstein für die CDU.
Ja, aber die wurde nicht gewählt. In deren Wahlkreis hatte sie es mit Gregor Gysi zu tun und gegen den hat sie dann verloren.
Ja, und Ulrich dagegen, der ist Gewinner gewesen und letztlich auch der Gewinner der Herzen, glaube ich, bei dieser Bundestagswahl. Denn in seinem südthüringischen Wahlkreis hat er gewonnen und damit verhindert, dass der Rechtsaußen der CDU, Hans-Günther Maaßen, in den Bundestag einzieht.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Dafür muss man ihm wirklich danken und wir sagen auch Gott sei Dank. Und nun will Ulrich auch einiges für den Sport im Bundestag bewegen. Also da haben wir ganz dicke Bretter zu bohren, sagte er am gestrigen Tag dem SID, dem Sportinformationsdienst. Die Wertschätzung für den Sport ist aus meiner Sicht extrem verloren gegangen. Da müssen wir Akzente setzen. Da habe ich viel vor.
Ja, und hat auch gesagt, dass die Corona-Pandemie natürlich die aktuelle Situation im Sport auch nochmal verschlechtert habe und sagte, da müssen wir auch vom Bund aus Akzente setzen, können nicht alles auf die Länder abwälzen. Man müsse in einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe den Bogen vom Schul- und Nachwuchssport hin zum Breiten- und Leistungssport schlagen. Und dann meint er, wenn man das alles beherzigt, dann könne Sport Deutschland auch international wieder deutlich erfolgreicher sein. Also das wären also mal Lehren, die man aus diesem doch ja furchtbaren Olympia-Abschneiden dann ziehen könnte. Aber gut, wenn Sportler dann an verantwortlicher Position sitzen.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Die Fußball-Champions League dominiert natürlich auch heute den Sporttag. Ihr habt es ja heute auch in unserer Sendung schon gehört. Das spiegelt das wieder. Neben dem BVB gegen Sporting ist ja auch Leipzig heute noch dran.
Ja, gegen den FC Brügge geht es im vermeintlich leichtesten Spiel der Gruppe. Da sollte es den Leipzigern eigentlich nicht allzu schwer fallen. ihren gegen Hertha BSC gezeigten Aufwärtstrend dann doch fortzusetzen. Und parallel dazu duellieren sich ja, wir haben es gesagt, auch noch die Giganten City und PSG.
Aber nicht nur Fußballfreunde kommen heute auf ihre Kosten. Auch im Radsport geht der Saisonendspurt weiter. Die WM ist gerade vorüber. Da starten heute dann schon die Sizilien-Rundfahrt und die Kroatien-Rundfahrt. Oh, ich würde mal sagen, Herbst am Mittelmeer, es gibt Schlimmeres, ne?
Ja, allerdings, ja. Gut, andere gehen auch in die Hallen. Zum Beispiel BBL, die geht, da geht's jetzt auch zur Sache. In Berlin zum Beispiel, Alba Berlin empfängt die Fraport Skyliners aus Frankfurt. Eine der Partien heute am zweiten Spieltag.
Und über all das halten euch natürlich auch die Kollegen vom Sportradio Deutschland ganz aktuell auf dem Laufenden. Da gibt's alle 15 Minuten frische News. Ganz viele Experten natürlich auch aus dem meinsportpodcast.de Universum hört ihr da auch im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
Na und morgen früh sind wir ab 7.07 Uhr natürlich wieder für euch da im Podcatcher eurer Wahl oder klickt euch auf meinsportpodcast.de.
Wir haben hier Sport für die Ohren für euch. Rund um die Uhr klickt euch gerne durch. Ihr werdet sicher irgendwas finden, was euch gefällt. Bis morgen. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de.